Na, guten Morgen. Ich möchte gleich vorweg schicken, meine Stimme ist angeschlagen. Ich bin in der Kälte seit letzter Woche und da weiß ich jetzt nicht, wie gut es dann ankommt bei euch. Ich hoffe, es gelingt durchs Aussteuern, dass jeder es versteht, was ich hier vorne sage. Ich möchte beginnen mit einer wahren Geschichte. Hier seht ihr eine Münze, die ist vor allem den älteren Herrschaften unter uns bekannt. Das ist ein 2-Mark-Stück. Gab es da hier mal in diesem Land als gesetzliches Zahlungsmittel. Und auf dem der Münze ist Max Planck abgebildet. Max Planck war ein sehr berühmter Wissenschaftler. Er hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Die sogenannte Quantenphysik hat er aufgestellt oder entwickelt. Fragt mich jetzt nicht, was das ist, aber ich kann euch einen Tipp geben. Wir haben einen Trompeter unter uns, der studiert Physik und ich habe ihn gefragt und er wird es euch erklären können. Er studiert nämlich Physik und da hat er gesagt, es ist heutzutage viel Quantenphysik dabei. Jedenfalls war, als der Max Planck dann diese Entdeckung oder diese Theorie aufgestellt hat, war er dann viel unterwegs in Deutschland. Er ist von Universität zu Universität gereist und hat einen Vortrag gehalten über diese bahnbrechende Erkenntnis. Und um das Ganze ein bisschen einfacher für ihn zu machen, wurde er von einem Chauffeur gefahren. Und dieser Chauffeur, der hat dann sich die Vorträge immer auch angehört und es war jedes Mal genau der gleiche Vortrag, also in der Universität, was weiß ich, Kiel, Hamburg, Berlin und so weiter und so fort. Und dann ist es dem Chauffeur mit der Zeit ein bisschen langweilig geworden, immer das Gleiche zu hören. Und dann hat er sich an seinen Chef gewandt, an den Max Planck, und hat ihm vorgeschlagen, Sie könnten doch mal die Rollen tauschen. Er hält den Vortrag und Max Planck verkleidet sich als Chauffeur. Früher hatten die Chauffeure da immer so eine Mütze auf, da war dann klar erkennbar, was ihre Funktion ist. Und der Max Planck hat sich darauf eingelassen. Und so sind sie dann in München an der Universität gewesen. Und der Chauffeur hat dann diesen Vortrag über Quantenphysik gehalten. Und am Ende des Vortrags hat ein Zuhörer eine Frage gestellt zu dem, was er hier vermittelt hat. Und der Chauffeur, der war nicht dumm, der hat nämlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass in einer so fortschrittlichen Stadt wie München so einfache Fragen gestellt werden, die auch mein Chauffeur beantworten kann. Und Max Planck als Chauffeur verkleidet hat natürlich die Frage beantwortet. Und so sehen wir halt, wie gesagt, der Chauffeur, der war clever, der war wahrscheinlich auch zu mehr fähig als nur zum Autofahren. Für den Fragenden war es natürlich hochnot peinlich, dass er hier sich hat in das Licht führen lassen. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte, sie ist nicht erfunden. Von dieser Geschichte wurde ein Begriff abgeleitet, das sogenannte Chauffeurswissen. Chauffeurswissen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, den Begriff. Das heißt, du weißt nur so viel, wie in deinem Interessengebiet liegt. Und nichts darüber hinaus. Wenn eine Frage darüber hinauskommt, dann stehst du da und weißt nichts zu sagen, bist hilflos und bleibst die Antwort schuldig. Angewendet auf uns Christen, ist es bei uns nicht auch manchmal so, dass wir mit einem Chauffeurswissen zufrieden sind, dass das, was wir gehört haben, immer wieder hören, dass wir das vielleicht drauf haben, aber alles darüber hinaus nicht, dass das Hintergrundwissen uns nicht präsent ist, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir haben und dann vielleicht auch Zeit unseres Lebens immer nur die gleiche Erkenntnis und das gleiche Verständnis haben. Ich glaube, dass wir als Christen uns mit der ganzen Schrift fassen sollten. Nicht nur mit den Evangelien und mit ein paar Lieblingspsalmen, sondern mit der ganzen Schrift. Und dass wir dann auch in der Lage sind, über ein enges Chauffeurswissen hinauszugehen. Wir wollen uns heute Morgen mit dem Lebensbild eines Mannes beschäftigen, den uns die Bibel vor Augen führt, und sein Name ist Jiftach. Sagt euch der Name was? Er ist vielleicht ein Beispiel für sein Chauffeurswissen. Wir haben schon oft von Abraham gehört, wir haben schon oft von Mose gehört oder von David oder Jesaja oder Hiob oder Petrus oder Paulus, aber Jiftach, der kommt in unserem Verständnis vielleicht gar nicht vor. Und doch möchte ich nochmal auf das zurückkommen, auf den Vers, den uns der Julian am Anfang des Gottesdienstes vorgelesen hat. Jede Schrift, jede meint die ganze Schrift von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und dann noch Römer 15, Vers 4. Was aber zuvor geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Zuvor meint vor der Abfassung des Römerbriefes, das heißt die Schriften des Alten Testamentes. Damit wir durch die Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Und somit sehen wir also, dass es auch notwendig ist, dass wir uns einmal mit diesem Jiftach ein bisschen mehr befassen. Der wird auch manchmal mit dem Namen Jephthah übersetzt. Jiftach ist auch eine andere Form dieses Namens. Ich möchte zunächst etwas sagen zu der Zeit, in der Jephthah lebte. Er kommt im Buch der Richter vor. Es war eine sehr finstere Zeit in der Geschichte des Volkes Israel. Eine Zeit voll geistlicher, moralischer und ethischer Gesetzlosigkeit. Und das ist immer schlimmer geworden. Das ist ungefähr ein Zeitraum von 400 Jahren gewesen. Ich habe in meiner letzten Predigt über Gideon, vielleicht erinnern sich einige, die ein bisschen besseres Gedächtnis haben, noch daran, habe ich schon einiges gesagt über diese Zeit. Das möchte ich jetzt hier nicht alles wiederholen. Aber wir können schon sagen, diese Zeit war eine sehr deprimierende und sehr dunkle Zeit, ein dunkler Zustand des Volkes Israel. Und doch gab es damals auch etliche Menschen, die unter dem Glaubenshelden in Hebräer 11 aufgeführt sind. Das lesen wir in Hebräer 11. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephthah, David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Königgerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind des Schwertes Schärfe entronnen, von Schwachheit zu Kraft gekommen, starr geworden im Streit, haben der fremden Heere in die Flucht gejagt. Einer von diesen Glaubenshelden ist also der Jephthah. Und er hat gelebt in der Zeit zwischen dem Tod Josuas und dem ersten König von Israel, eben König Saul. Nun, was war das für eine Zeit? Dazu lesen wir aus Richter 10 einige Verse, wer aufschlagen möchte, mitlesen. Richter 10 von Vers 6 bis Vers 16. Aber die Kinder Israel taten ferner, was vor dem Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten und den Göttern der Syrer und den Göttern der Zidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da grimmte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen die Kinder Israel in jenem Jahr und hernach 18 Jahre lang alle Kinder Israel jenseits des Jordan im Lande der Amoriter in Gilead. Da zogen die Kinder Ammon über den Jordan und stritten wieder Juda und wieder Benjamin und wieder das Haus Ephraim, so dass Israel sehr geängstigt war. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israel, haben euch nicht auch die Ägypter, die Amoriter, die Kinder Ammon, die Philister, die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter bezwungen? Und habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir schriet? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr helfen. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt. Tue uns das, was dir gefällt. Nur errette uns noch zu dieser Zeit. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da war der unwillig über Israels Ungemach. Wir sehen hier, was sich ja im Buch Richter mehrfach wiederholt, nämlich Israel kehrt sich von dem lebendigen Gott ab. Dem Gott, der sie aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat und der ihnen das Land der Verheißung gegeben hat, Kanaan, und sie dort hineingeführt und zur Einnahme des Landes und zum Sieg geführt hat. Wir lesen das ja derzeit in unserer Gemeinde, Bibellese, wer da mitmacht, Josua ist ja gerade dran, und da können wir da auch das alles nachlesen, wie Gott so nach und nach das Land von den Israeliten einnehmen lässt und wie das Land dann verteilt wird. Aber die Israeliten haben sich trotzdem von Gott abgewandt, obwohl sie so gesegnet worden sind. Und Abkehr von Gott bedeutet damals wie heute immer Hinwendung zu anderen Göttern. Den Göttern der heidnischen Umgebung und der Abkehr von dem Dienst für den Herrn. Und die Segnungen Gottes, die Israel immer erfahren hatte, die hatten scheinbar keinen bleibenden Einfluss, keine bleibende Wirkung auf die Israeliten. 7 heidnische Religionen werden in den eben gelesenen Versen erwähnt, in Vers 6. Und darunter waren die pervertiertesten Praktiken, die man sich nur vorstellen kann. Das ist die Verteilung des Landes für die einzelnen Stämme zur Zeit der Richter. Und jetzt ist es so, dass die Ammoniter, die haben ungefähr hier gelebt. Die haben also die 3 Stämme jenseits des Jordan, der halbe Stamm Manasse, Gad und Ruben, die haben sie besiegt. Und dadurch waren sie in der Lage, den Jordan zu überschreiten und Benjamin, Ephraim und Juda anzugreifen. Also es war eine höchst brisante Bedrohung für Israel. Und dieser Sieg über diese Stämme hat natürlich dann große Gefahr gebracht für die Stämme auf der anderen Seite, diesseits des Jordans. Und damit können wir sagen, dass Israel mit dem Rücken zur Wand stand. Und endlich endlich haben sie sich zurückgewandt an ihren Gott, haben zu ihm um Hilfe geschrien. Vers 10. Aber die Antwort Gottes ist erstaunlich. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israel: Haben euch nicht auch die Ägypter, die Amoriter, die Kinder Ammon, die Philister, die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter bezwungen? Und habe euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir schriet? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr helfen. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Israel war offensichtlich nicht reif für Gottes Hilfe. Gott ist auch, wie wir das vielleicht manchmal uns vorstellen, nicht einer, der gleich reagiert, wenn wir um Hilfe schreien, sondern er macht schon deutlich, was Sache ist, was dran ist eigentlich. Und die Israeliten, die hatten zwar Bedauern über ihre Situation, weil sie eben mit dem Rücken zur Wand standen, aber sie hatten keine Reue gezeigt. Kennen wir den Unterschied zwischen Bedauern und Reue? Bedauern ist das Traurigsein über die Konsequenzen, die mir meine Sünde eingebracht hat. In 2. Korinther 7 schreibt Paulus dazu: So freue ich mich jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt, wohl aber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn gottgemäß seid ihr betrübt worden, sodass ihr in keiner Weise von uns Schaden genommen habt. Denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Das Trauern der Welt aber bewirkt den Tod. Also wir sehen hier, Reue oder Buße ist das tiefe Zerbrochensein über meine Sünde, die Gott verunehrt hat. Und dazu kommt auch die Bereitschaft meinerseits, dass ich meine Sünde vor Gott bekenne und mit ihr breche, das heißt ihr absage und zum Herrn umkehre. Bedauern ist eigentlich dann nur der Kummer, den ich wegen der Folgen meiner Missetat habe. Während Reue oder Buße eine Neuordnung meines Lebens vor Gott bedeutet. Und Gottes Weigerung, den Israeliten zu helfen bei ihrem Reue oder bei ihrem Bedauern, hat dann die Israeliten offensichtlich zu einer tieferen Erkenntnis ihrer Sünde geführt und waren auch bereit, dann umzukehren. In Vers 15 und 16a. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt, tue uns, was dir gefällt, nur errette uns noch in dieser Zeit. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Hier sehen wir die Neuausrichtung ihres Lebens. Sie kehren zurück zum Herrn und bleiben nicht nur bei ihrer Trauer über ihre Situation stehen. Und in Vers 16b bekommen wir einen wunderbaren Einblick in die Liebe Gottes. Da war auf der einen Seite das Volk Gottes, das eine verdiente Züchtigung erfuhr, und auf der anderen Seite war Gott, dessen Herz bereits Qualen litt, weil sein geliebtes Volk so in Bedrängnis war. Und Gott ist eben auch im Alten Testament ein Gott, der vergebungswillig ist, der unendlich gnädig ist und der unverdiente Liebe walten lässt. Vers 16b, da wurde der Herr unwillig über Israels Ungemach. Es hat ihm zu schaffen gemacht und er greift ein. So viel mal also alle in aller Kürze einiges über den Hintergrund der Zeit Jephthas. Was erfahren wir nun über ihn? wenn wir jemanden die Frage stellen, woher kommst du oder woher stammst du, dann stellen wir die Frage, weil wir jemanden besser kennenlernen wollen. Aber die Antwort darauf ist für den Gefragten vielleicht nicht immer einfach. Vielleicht ist ihm ja sogar peinlich, da eine Antwort drauf zu geben, weil er Einzelheiten über sich nicht gerne verraten will. Und so könnte es Jephtha auch ergangen sein. Doch die Bibel hält aber nichts davon zurück, was uns Auskunft gibt über eine Person, soweit diese Informationen von Gott für wichtig erachtet werden. Und so lesen wir in Richter 11, 1 bis 3. Nun war Jephtha, der Gileaditer, ein streitbarer Held, aber der Sohn einer Dirne oder Hure oder Prostituierte. Und zwar hatte Gilead den Jephtha gezeugt. Als aber das Weib Gileads, also die Frau Gileads, ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie den Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben in unseres Vaters Haus, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es versammelten sich zu ihm müßige Männer und zogen mit ihm aus. Wenn wir also dem Jephtha die Frage gestellt hätten, woher kommst du oder woher stammst du, könnt ihr mir vorstellen, der hat da eher keine Antwort drauf gegeben. Denn was soll der denn sagen? Er ist der Sohn einer Hure, er ist von seiner Familie vertrieben worden, die wollen nichts mit ihm zu tun haben. Jedenfalls ist es für ihn schwierig. Und seine Herkunft und seine Jugend, die waren eben geprägt von drei wesentlichen Nachteilen bzw. Einschränkungen. Er war der Sohn einer Prostituierten, dazu noch einer ausländischen, also nicht-jüdischen Frau, mit der sein verheirateter Vater Gilead den Sohn gezeugt hatte. Und von daher dürfen wir annehmen, dass Jephtha absolut unerwünscht war in dem Hause des Vaters, also in der Familie. Und von den rechtmäßigen Kindern Gileads wurde dann der Jephtha ausgeschlossen aus dem Erbe. Sie verjagten ihn und degradierten ihn so zum Außenseiter und Ausgestoßenen. Und er musste in ein anderes Land fliehen und konnte absolut nichts von einem behüteten Familienleben erfahren. Und dort wurde er zum Anführer, wie es hier heißt, einer Gruppe oder einer Bande von ehrlosen Leuten. Man könnte sagen, es war so eine Art Robin Hood, der da umhergezogen ist. Und er musste in dieser Zeit, die sicher bestimmt war von vielen Entbehrungen, auf viele Annehmlichkeiten verzichten. Andererseits hat er aber in dieser Zeit auch das Kämpfen gelernt und die Menschenführung. Menschen mit so einem familiären Hintergrund sind normalerweise prädestiniert, dass sie abrutschen auf die schiefe Bahn, dass sie in Kriminalität, in Drogen oder in die abrutschen oder in der Gosse landen. Und erstaunlicherweise finden wir nichts dergleichen bei Jephtha. Vielmehr wird er ein tapferer Held genannt, dessen Ruhm offensichtlich weit über die Landschaft hinausdrang, in der er sich aufhielt, wie wir gleich noch sehen werden. Die Frage stellt sich dann natürlich, warum ist er eigentlich nicht auf die schiefe Bahn geraten? Das war doch alles dafür vorbereitet. Warum ist er nicht in der Gosse gelandet? Darauf werde ich gleich noch eingehen, aber zuvor können wir zwei bemerkenswerte Lektionen aus diesem Abschnitt von Jephthas Leben lernen. Lesen wir dazu noch einmal Römer 10, die Verse 17 bis 18. Und die Kinder Ammon wurden zusammengerufen und lagerten sich zu Mizpah. Aber das Volk, die Obersten von Gilead, sprachen zueinander. Wer will den Kampf wider die Kinder Ammon beginnen? Der soll das Haupt sein über alle Einwohner von Gilead. In Richter 11, Vers 4 und 5. Und es geschah nach Jahren, dass die Kinder Ammon mit Israel stritten. Als nun die Kinder Ammon mit Israel stritten, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Lande Tob zu holen. Die Israeliten waren durch die Ammoniter so in Bedrängnis geraten, dass ein Krieg unausweichlich war. Und die Frage war jetzt natürlich, wo ist der Mann, der uns im Kampf anführt? Und damals, wie heute, ist es oft ein Problem auch unter Gläubigen. Die Frage nämlich, wo ist unser Führer? Wer soll uns leiten? Wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und diese Frage sollte Gläubige immer zu Gott treiben. Denn was nützen dem Volk Gottes Führer, die von Menschen gewählt werden und deren Qualitäten nach menschlichem Ermessen und Verständnis beurteilt werden? Wir haben normalerweise keinen Einblick in die Kriterien, nach denen Gott seine Führer wählt, weil wir nur das sehen, was vor Augen ist. Gott aber sieht viel tiefer, er sieht das Herz eines Menschen an. Und so sind wir oft überrascht, wen Gott als Führer auswählt oder bestätigt, weil wir bei unserer Wahl ganz anders entschieden hätten. Nun hatte Gott aber jetzt in dem Jephtha schon einen Führer bereitet, der ursprünglich in den Augen seiner Familie zum Unbrauchbaren und Ausgestoßenen gemacht worden war. Doch Gott gefällt es offensichtlich, genau solche Menschen zu nützlichen Werkzeugen umzugestalten. In 1. Korinther 1, Vers 26 lesen wir: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viel Adlige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott gefällt es oft, diejenigen zu erniedrigen, die er später erhöhen möchte. Denn bei ihm wird der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein, zum entscheidenden Eckstein. Wir sehen es bei unserem Herrn Jesus. Der wurde auch verworfen von den Menschen. Wir sehen es aber auch bei anderen bedeutenden Führern Israels, den drei bedeutendsten, bei Josef, bei Mose und auch bei David. Alle wurden zuerst von den Menschen verworfen und alle wurden dann von Gott in ihrem Amt und ihrem Dienst eingesetzt. Und eben auch bei Jephtha ist dieses Prinzip zu beobachten. Gott kann uns trotz vieler widriger Einflüsse und Umstände in unserem Leben zu seiner Ehre gebrauchen. Doch nicht nur das können wir von Jephtha lernen, sondern wir können auch lernen, dass unsere Kindheit, unser Heranwachsen, unsere familiären Umstände, unsere Erziehung keinerlei Entschuldigung sein können für unser gegenwärtiges Verhalten beziehungsweise unseren Unwillen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. So nach dem Motto, ich bin so schwach, ich bin so untalentiert, ich habe eine schwere Kindheit gehabt, oder ich bin minderwertig und ich kann von Gott nicht gebraucht werden. Meine Entscheidung und mein Leben hier und heute ist gefordert, nämlich ob ich bereit bin, mein Leben mit meinem Herrn zu leben, sein Wort zu kennen und mich von ihm leiten zu lassen. Jephtha hätte sicher viele Entschuldigungen vorbringen können. Aber nichts dergleichen wird uns berichtet. Vielmehr führt er ein Leben mit dem Herrn. Woran kann man das erkennen? Nun, Jephtha gebraucht immer den persönlichen Namen des Herrn, wenn er von Gott spricht. Er gebraucht immer das Wort Yahweh. Und das drückt aus, dass er eine persönliche Beziehung hat zu Gott. Er ist derjenige im Buch der Richter, der am häufigsten diesen Gottesnamen verwendet. Und die Erfahrung Jephthas ist vielleicht auch die gleiche Erfahrung, die David gemacht hat in Psalm 27. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Der Herr hat ihn angenommen, während die Menschen, die nächsten Angehörigen, ihn abgelehnt und ausgestoßen haben. Aber diese Zurückweisung, die treibt ihn nicht in das Selbstmitleid oder in Ausreden für alle Arten von Fehlverhalten, sondern sie führt ihn zu Gott und macht ihn zu dem Mann, den Gott gebrauchen kann. Und eine weitere beachtenswerte Seite von Jephthas Leben ist die Tatsache, dass er geprägt war von dem Land, in dem er lebt. Wir lesen ja oder haben gelesen, er ist in dem Land Tob. Das ist ein Landstrich nordöstlich von Gilead. Der Name Tob, der bedeutet gütig oder gut und kann durchaus auch in einem übertragenen Sinne verstanden werden. Als ein Einfluss, der Jephthas Charakter mitgeprägt hat, solange er dort lebte. Und angewendet auf uns Gläubige, müssen wir uns die Frage stellen, in welchem Land leben wir eigentlich als Christen? Leben wir in der Wüste? Das ist ja ein Bild für ein fleischliches Leben. Denken wir an die vielen Situationen in der Wüste, dieses Unzufriedenheit des Volkes mit Gottes Führung und Versorgung, oder leben wir in Kanaan, ein Bild für ein Leben nach dem Geist. Wir sehen diese Charaktereigenschaften des Landes Tob auch, wenn wir ein bisschen genauer uns jetzt anschauen in Richter 6, die Verse 11, Richter 11, die Verse 6 bis 11. Also die Ältesten von Gilead sind zu Jephtha gekommen und sie sprachen zu Jephtha: Komm und sei unser Hauptmann, wir wollen die Kinder Ammon bekämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Habt ihr mich nicht einst gehasst und aus meines Vaters Haus gestoßen? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr Not seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum haben wir uns nun an dich gewandt, dass du mit uns gehst und wieder die Kinder Ammon streitest und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha sprach zu den Ältesten: Wenn er mich zum Kampfe wieder die Kinder Ammon zurückverlangt und der Herr sie vor mir preisgibt, so will ich euer Haupt sein. Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr soll Zeuge sein zwischen uns, wenn wir nicht also tun, wie du gesagt hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte sich ihm zu Haupt und Fürsten über sich, und Jephtha redete alles vor dem Herrn in Mizpah. Nun, die Bitte, mit der die Ältesten zu dem Jephtha kommen, das ist äußerst bemerkenswert. Denn die Ältesten geben damit zu, dass sie unfähig sind, die rechten Führer im Kampfe gegen die Feinde zu haben oder zu finden. Und sie anerkennen das von Gott eingesetzte Prinzip, dass es Autoritäten gibt, denen sich der Einzelne auch im Volk Gottes unterzuordnen hat. Und nicht Selbstbestimmung oder Selbstverwirklichung ist Gottes Wille, sondern die Unterordnung und eine von Gott gegebene Autorität. Die Eltern sind solche Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Die Lehrer sind solche Autoritäten. Die staatlichen Instanzen sind solche Autoritäten. Die Ältesten in der Gemeinde sind solche Autoritäten. Die Chefs sind solche Autoritäten. Und es ist Gottes Wille, dass wir uns angesichts des Kampfes, den wir als Christen zu führen haben, diesen Autoritäten auch unterordnen. Und interessant ist nun eben Jephthas Reaktion auf das Ansinnen der Ältesten. Wie hat er sich wohl gefühlt, als sie zu ihm kamen und ihn zum Führer machen wollten? Er hatte sich ja nicht um diese Position beworben. Er hat nicht einmal im Traum daran gedacht. Und die Gefahr des Stolzes und der Selbstüberhebung war in diesem Augenblick sicherlich riesengroß. Er hatte sich ja vielleicht oder hätte sich auch so geschmeichelt fühlen können. Jetzt kommen die und wollen was von mir und vor einiger Zeit haben sie mich weggejagt. Aber Jephtha war ein weiser Mann, der die Situation mit den Augen Gottes beurteilte und anging. Er ging zunächst einmal nicht einfach zur Tagesordnung über und tut so, als ob nichts geschehen wäre. Kehrt also nichts von der Vergangenheit unter den Teppich, in der Hoffnung, irgendwann löst sich der dort angesammelte Schmutz auf. Vielmehr spricht er direkt an, was Sache ist und wie es zwischen ihm und den Gileaditern steht. Der Hass der Brüder und die Vertreibung aus dem Elternhaus. Wir wissen nun nicht, ob einige Brüder bei den Ältesten dabei waren und er sie so auf ihre nicht geklärte Sünde hinweisen wollte oder ob Jephtha durch seinen Einwand die Berufung gegen die Berufung deutlich machen wollte, dass die Ältesten damals, als er vertrieben wurde, versagt haben, weil sie ihn, den Hurensohn und den Bastard, nicht geschützt haben, wie es ihre Aufgabe als Führer gewesen wäre. In Psalm 82 lesen wir das. Schafft dem Geringen und Verwaisten Recht, rechtfertigt den Elenden und Armen, lasst den Geringen und Dürftigen frei, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Aber sie wollen nichts merken und nichts verstehen, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken alle Stützen des Landes. Auf jeden Fall ermöglicht Jephtha es den Ältesten, durch das Ansprechen dieser Angelegenheit über ihre Sünde ihm gegenüber Buße zu tun. Ähnlich übrigens wie ja auch Josef mit seinen Brüdern umgegangen ist, als sie ihn in Ägypten aufsuchten. Ganz offensichtlich ist die Situation zwischen Jephtha und den Gileaditern auch ein Abbild des damaligen Verhältnisses zwischen Gott und dem Volk Israel, wie wir bereits gesehen haben. Und aus dieser Situation können wir aber für uns auch eine Warnung ableiten, niemand zu verachten oder zu erniedrigen oder zu verletzen, der irgendwie unter unserem Stand steht. Wir wissen nie, wann wir in eine Notlage kommen, in der wir vielleicht seine Hilfe brauchen. Wir finden aber auch eine Ermutigung hier in diesen Versen, denn wir können es Gott überlassen, wenn wir verletzt worden sind, wenn wir übel behandelt worden sind. Gott bringt unsere Gerechtigkeit an den Tag. Das macht er hier mit dem Jephtha auch. Und offensichtlich war die Reaktion der Ältesten auf dieses Ansinnen Jephthas, dieses Ansprechen Jephthas, derart, dass sie ihn von ihrer Bußfertigkeit überzeugt haben. Denn nie mehr danach wird es angesprochen. Er ist also bereit zu vergeben und zeigt damit seine Güte. Ebenso wie Gott bereit war, die Sünde des Volkes zu vergeben und zu retten. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs sehen wir auch Jephthas Weisheit im Umgang mit solchen, die ihn schon einmal enttäuscht haben. Enttäuschtes Vertrauen ist eine ganz schwierige Sache. Und es ist nicht leicht zu reparieren, haben wir vielleicht schon erlebt. Und es braucht auch viel Einsatz von Seiten dessen, der das Vertrauen gebrochen hat. Jephtha fragt also die Gileaditer, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen soll. Er gibt ihnen die Chance zu einem Neubeginn. Und beachten wir auch, wie demütig er dabei ist. Wenn wir in Vers 9 lesen, in einem Bedingungssatz, wenn ihr mich zum Kampfe wieder die Kinder Ammon zurückverlangt und der Herr sie vor mir preisgibt, so will ich euer Haupt sein. Jephtha überlässt es Gott, ob er jetzt schon durch ihn, durch Jephtha Abhilfe schaffen will oder ob die Züchtigung durch die Ammoniter nicht noch andauern wird. Und außerdem ist eben da auch zu erkennen, dass er sich nicht selbst für den großen Helden oder Befreier sieht, sondern er richtet ihren Blick auf den Gott, der hier letztlich den Sieg schenken kann und wird, wenn er Jephtha dabei gebraucht. Und die Frage Jephtha sind die Gileaditer, ist auch eine Frage an uns, die wir vom Herrn Jesus Errettung haben wollen. Wenn ich dich glücklich machen soll, so lautet die Frage, indem ich dich errette, soll ich dich denn auch heiligen? Oder anders gesagt, wenn ich dein Helfer bin, soll ich denn auch dein Herr sein? Nur noch ein letzter Punkt, den wir bei Jephtha sehen, ist die Reaktion auf das Gespräch, das letztlich ja für ihn eine Erhöhung brachte, das ihn zum Führer des Volkes Gottes machte. In Vers 11 lesen wir, Jephtha redete solches alles vor dem Herrn zu Mizpa. Jephtha zieht sich zurück in die Stille der Gegenwart des Herrn. Jemand hat einmal gesagt, es ist gut, wenn ein Christ, der im Blickpunkt der Öffentlichkeit gestanden hat, sich danach in die Gegenwart Gottes zurückzieht, um der Gefahr zu entgehen, sich selbst zu überheben und auf der Welle des Erfolgs und der Anerkennung und Lobhudelei zu schwimmen. Ich habe gelesen von einem Prediger, den Namen habe ich jetzt allerdings nicht mehr finden können. Der Bruder, der hat viel gepredigt, weiß nicht wie oft sonntags, und war auch sehr, erfolgreich in dem Sinne, dass viele, viele Leute zu seinen Predigten gekommen sind. Und was hat dieser Bruder gemacht? Er hat den ganzen Montag dafür verwendet, um immer in der Gegenwart des Herrn zu sein. Und nicht zu sagen, heute habe ich ja wieder unheimlich viele Leute in der Versammlung gehabt. Bin doch einer, der gute Botschaften bringt und so weiter. Nein, er hat sich immer in die Gegenwart des Herrn zurückgezogen. Und das ist das, was wir hier auch bei ihm sehen, bei Jephtha. Wir haben heute Morgen Jephtha näher kennengelernt. Ein Mann, der in einer sehr dunklen Zeit gelebt hat. Ein Mann, der eine äußerst dunkle Vergangenheit hatte und eine schwierige, äußerst schwierige Herkunft. Ein Mann, dessen Licht umso heller strahlt, wie wir heute hoffentlich gesehen haben. Noch einmal Römer 15, Vers 4. Was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. So dürfen wir ermutigt sein, dass der Herr auch heute noch trotz widrigster Umstände in unserem Leben sein Licht und sein Wesen durchscheinen lassen kann. Denn bei ihm ist eben kein Ding unmöglich. Oder, wie es Oswald Chambers, der große englische Prediger, mal gesagt hat, es ist das Werk, das Gott durch uns tut, auf das es ankommt, nicht das, was wir für ihn tun. Amen.